Epiphanias, Erscheinungsfest. Nicht nur dieser Choral, auch die Schriftlesung, der Wochenspruch, ja, der ganze Sonntag steht nochmal unter dem Licht, dem Offenbarungslicht Jesu, dass wir erkennen sollen, wer er ist. Das ist das Thema von Epiphanias, zu erkennen, dass wir es mit Gott selbst zu tun haben in Jesus Christus. Niemand Geringeres als Gott selbst kam in ihm auf die Erde. Und deshalb Epiphanias 6. Januar ist letztlich das theologische Weihnachtsfest. Noch einmal das Ganze in einem strahlenden Licht neu zu sehen und nicht nur in den schummrigen Kerzenlicht des Weihnachtsabends. Eine Frage: Gehören Sie zu den Menschen, die manchmal einen Film ganz gern ein zweites Mal ansehen? Ich hoffe das zumindest. Denn der Predigttext von heute war erst vor 2 Jahren auf dem Plan. Das liegt an einer Umstellung der Predigttextordnung. Es kann also sein, dass der ein oder andere denkt, da kommen mir Passagen bekannt vor. Das hat seinen Grund. Ich werde nämlich manches wiederholen, was ich schon vor 2 Jahren hier gesagt habe dazu. Auch der Stil, wie wir gleich den Predigttext anhören werden. Es geht um ein Bibelwort, das stark abweicht von den sonst üblichen Jesusgeschichten oder Paulusworten. Es gibt nämlich etwas zu sehen vor dem inneren Auge. Wie im Kino ist das, schrieb einmal eine Konfirmandin in ihr Gottesdienstheft, nachdem sie einen Text aus der Johannes-Offenbarung gehört hatte. Sie meinte damit wohl dieses Gefühl, das sie vom Kino kennt, wenn man eine völlig andere Welt vor sich sieht, fast schon entführt wird in eine andere Wirklichkeit. Und wie entrückt wirken tatsächlich manche Kinobesucher, wenn sie nach einer eindrucksvollen Vorstellung wieder auf die Straße herausgehen, vor allem wenn der Film in 3D war. Man sieht das dann ihnen an, dass sie für einige Zeit eingetaucht sind in einen anderen Lebensraum. Bilder können einen also mitnehmen, berauschen, die Gedanken und Gefühle auf die Reise schicken. Und wer in einem solchen Film sitzt, stellt sich dann irgendwann die Frage, was wäre, wenn alles ganz anders wäre und ich ein Teil davon. Auch gute Geschichten können eine ähnliche Wirkung entfalten, wenn wir sie lesen oder als Hörbuch hören. Das ist dann wie Kino im Kopf. Um das zu unterstreichen, wollen wir jetzt auf unseren Bibeltext aus dem 1. Kapitel der Johannes-Offenbarung hören. Und ich empfehle Ihnen dabei sogar die Augen zu schließen. Wir hören den Text als Abschnitt aus einem Hörbuch, Offenbarung 1, die Verse 9 bis 18.
Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach:
Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea.
Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht. Und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir:
Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.
Geradezu überwältigend, was Johannes hier zu sehen bekam. Als Vision, als Traum im Schlaf, als bildhafte Offenbarung einer Botschaft, die nur erzählt und beschrieben werden kann, weil es für die unsichtbare Wirklichkeit Gottes ja keine angemessenen Begriffe gibt. Und deshalb alles Metaphern, also in Bildern gesagt werden muss. Johannes sieht eine menschliche, erhabene Gestalt, die wie mit einem feierlichen, langen Gewand eines Hohepriesters begleitet ist. Und dieser mächtige Weise ist uralt, hat schneeweißes Haar. Aber sein Blick ist nicht müde und alt, sondern er hat Augen, die wie Feuer brennen und in die letzten Tiefen und Abgründe eines Menschen schauen können. Er steht aufrecht. Alles an ihm ist voller Glanz, selbst die Füße wirken wie Feuer und seine Stimme dröhnt wie das Brausen der Meeresbrandung. Aus seinem Mund kommen Worte, die wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert die geheimsten Gedanken ans Licht bringen. Und das Gesicht dieser herrschaftlichen Gestalt leuchtet wie die Sonne, wenn sie morgens kraftvoll aufgeht. Und dieser strahlende Herrscher steht zwischen 7 goldenen Leuchtern, die den ganzen Raum in ihrem Glanz tauchen. Für Johannes ist das alles zu viel. Erschüttert und überwältigt stürzt er zur Erde, ist völlig benommen, liegt da wie tot. Aber diese Lichtgestalt berührt ihn und sagt ihm zu: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Wir müssen uns deutlich machen, in welch krassen Gegensatz diese strahlende Schau zu der Lage steht, in der sich Johannes und die Christen seiner Zeit damals befanden. Am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus, da stehen die Christen unter der Herrschaft Roms vor einer schwierigen Entscheidung. Sie sollen den römischen Kaiser Domitian als Heilsbringer, ja als Heiland verehren und ihm religiöse Opfer bringen. Es ist klar, dass für die Christen das nicht in Frage kommt. Ihr Gewissen verbietet es ihnen. Aber der Preis ist hoch, den sie für ihre Verweigerung zahlen müssen. Sie werden benachteiligt und geächtet. Viele werden enteignet, viele geschlagen und nicht wenige unter ihnen enden sogar in den Arenen, wo sie vor großem Publikum von Tieren zu Tode gehetzt oder auch verbrannt werden. Das berühmte Kolosseum in Rom war nur eine dieser grausamen Arenen, die es praktisch in jeder Großstadt gab. Und als das Buch der Johannesoffenbarung entstand, war das Kolosseum ein Neubau. Finanziert von den Römern übrigens durch das Gold, das sie aus dem Tempel von Jerusalem geplündert hatten. Und wer von ihnen mal nach Rom reist, sollte nicht nur beeindruckt sein von diesem Gebäude, sondern zugleich in einem stillen Gebet an die vielen, vielen Christen denken, die dort ihr Leben ließen. Die Johannesoffenbarung hat die Christen erreicht, die noch am Leben waren. Noch. Aber die Hinrichtungsarenen wurden auch in Kleinasien gebaut und sie wussten, was ihnen bevorstand. Anfangs wurden nur die Anführer der Gemeinden aufgegriffen, noch ging es ihnen nicht ans Leben. Pastoren wie Johannes wurden verbannt, sie wurden zwangsumgesiedelt, weggeschafft von ihren Gemeinden. Der alte Gemeindeleiter Johannes musste seinen Lebensabend deshalb auf der einsamen Felseninsel Patmos verbringen. Und wahrscheinlich klingt es ihm noch in den Ohren, was ihm die heidnischen Nachbarn aus seiner Heimat bei der Verhaftung nachgerufen hatten. Wo ist denn jetzt dein Gott, wenn er dir nicht helfen kann? Glaubst du wirklich noch an diesen Jesus aus Nazareth, wenn er dich so offensichtlich in deiner Not allein lässt? Gib deinen Glauben an den sogenannten Christus auf, er ist doch selbst ohnmächtig. Du stehst auf verlorenem Posten, Johannes, ihr Christen, ihr habt keine Zukunft. Die Zukunft ist auf unserer Seite, sagten sie, auf der Seite der Römer. Wir haben einen mächtigen, gottgleichen Kaiser, wir haben ein gewaltiges Heer, vorbildliche Straßen, wir sind allen anderen technisch überlegen, haben funktionierende Wasserleitungen und warme Bäder. Das nennen wir Fortschritt. Johannes, die Zukunft gehört uns, nicht euch Christen. Johannes wusste von dieser Zukunftsvision der Römer. Als er seine Vision zu Papier brachte und den Gemeinden in Kleinasien schickte. Und das ist inzwischen lange her. Manches in seiner Bildsprache wirkt fremd, unwirklich, nicht mehr recht zugänglich. Wäre da nicht jene zweifache Botschaft, die er über die Zeit hinweg auch uns zuruft? Erstens, Johannes sagt mit seinen Worten dasselbe, was der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann 1950 zum Ausdruck brachte, als er zu etwa 180.000 Menschen damals auf dem ersten deutschen Kirchentag über die zurückliegenden Jahre des Nationalsozialismus sprach. Damals haben viele aufrichtige Christen ganz ähnliche Zeiten wie im ersten Jahrhundert unter dem Kaiser von Rom durchlitten. Und Gustav Heinemann sagt, niemand kann uns in neue Fesseln schlagen, denn Gottes Sohn ist auferstanden. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Unser Herr aber kommt. Er ist es, der auf dem Thron sitzt. Er ist es, der das Sagen hat. Er ist es, der dort steht und alle Macht hat, alle Klarheit, alle Weisheit. Im Religionsunterricht habe ich früher den Drittkässlern oft von Mose erzählt, wie er vor den Pharao trat. Und der Machtunterschied zwischen den kleinen Hebräern und dem göttlichen Pharao, der wird vor allem deutlich auf den Reliefdarstellungen in den Tempeln jener Zeit. Für die Kinder ist der Größenvergleich immer eindrucksvoll, der damals üblich war, um den Pharao von seinen Bittstellern abzusetzen. Aber wenn man die Perspektive des Mose einnimmt, dann muss dieses Bild durch ein anderes ergänzt werden. Eines, das so nicht in den Gräbern und auf den Tempeln zu finden ist in Ägypten. Nämlich das Bild von der Hand Gottes darüber. Er ist es, der regiert. Nicht der vermeintlich große Pharao mit seinen Streitwagen, seinem Gold und den gigantischen Tempelanlagen. Johannes verwendet nicht wie ich im Religionsunterricht eine große Hand, sondern ein anderes Bild in seiner Schrift an die bedrängten Gemeinden in Kleinasien. Aber die Botschaft ist dieselbe. Nicht der Kaiser, sondern Gott regiert. Und zwar der Menschensohn, Jesus Christus. Und ein zweiter Gedanke gilt über die Jahrhunderte hinweg, die seither zwischen uns liegen. Johannes auf Patmos will Mut machen, Glauben stärken, Trost spenden, aber er kann das nicht aus eigener Energie. Er ist kein Motivationstrainer, der sich ein paar griffige Bilder jetzt zusammensucht, um sein Ziel zu erreichen. Er hat Gott nicht in der Tasche, wie so manch vermeintlich frommer Ratgeber, der allzu glatt daherkommt, alles schon weiß und dann wohlportioniert wiedergibt. Die Zusage von Gottes Kraft und Größe entspringt nicht einem berechenbaren Kalkül, hat nichts zu tun mit dem, was einem auch bei manch christlichen Psychotherapeuten begegnet, die immer sehr genau wissen, was als nächstes zu sagen ist. Nein, Johannes auf Patmos schreibt von einer Vision, die ihn selbst zunächst nicht aufgerichtet, sondern aus der Bahn geworfen hat. Die Begegnung mit dem lebendigen Gott hat ihn nicht gleich mit neuer Energie und Standhaftigkeit ausgestattet, sondern zunächst weiche Knie verursacht. Johannes ist hingefallen, war wie tot, heißt es im Bibeltext. Wissen Sie, wer auch nur ein Gespür von Gottes echter Größe und Heiligkeit entwickelt, weiß auch, wie wenig selbstverständlich es ist, diesen Gott auf seiner Seite zu haben. Weh mir, ich vergehe. So sagte der Prophet Jesaja, als er 900 Jahre vor Johannes eine Vision von Gottes Thron hatte. Und dort war es einer der Cherubim, der ihn mit einem Stück heißer Kohle berührte, als Ausdruck für die Reinigung durch das Todesgericht hindurch. Bei Johannes ist es der Heilige Geist, der Heilige Gott selbst in Jesus Christus, der ihn berührt und aufrichtet. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Er, vor dem wir doch eigentlich nur in den Staub fallen können, dem wir nie und nimmer in die Augen schauen können, weil wir allen Grund haben, uns zu schämen, angesichts dessen, was wir getan und gesagt und gedacht haben im Leben und auch angesichts dessen, was wir nicht getan oder gesagt haben, obwohl er es von uns erwartet hat. Er, vor dem wir nur hinfallen können, er tritt zu uns und legt seine rechte Hand auf uns und sagt: Fürchte dich nicht. Merken Sie, dass Johannes hier eine vorgezogene Vision des kommenden Endgerichts hatte? So wird es geschehen. So wird er mit uns umgehen. Und ich bin sicher, diesen Teil der Vision haben die Christen damals in den Gemeinden in Kleinasien mindestens genauso wach und interessiert wahrgenommen wie die Botschaft von der Größe und Souveränität Jesu Christi, des Menschensohns. Wenn wir vor ihm stehen, wird es keine vernichtende, sondern eine aufrichtende Begegnung mit ihm sein. Er wird sagen: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Johannes hatte diese visionäre Begegnung mit dem Auferstandenen am Tag des Herrn, wie es dort heißt, also am Sonntag, dem Festtag der Auferstehung. Ostern war schon zur Zeit des Johannes längst Geschichte, aber der Ostersonntag war zugleich auch Gegenwart. Und so wie er heute noch Gegenwart ist, jeder Sonntag erinnert an ihn. Jesus Christus möchte uns Sonntag für Sonntag nicht nur als Gekreuzigter, sondern auch als Herr der Geschichte begegnen, sich uns in Erinnerung bringen. Er zeigt sich als der Souveräne, der Herrscher der Zeit, der Erste und der Letzte, Herr über Leben und Tod, im Großen wie im Kleinen. Deshalb kommen wir zusammen am Sonntag, um uns daran neu zu erinnern, um uns davon aufrichten zu lassen. Exakt heute, vor einer Woche, hatte ich eine Begegnung mit einer alten koptischen Christin. Die Kopten sind die orthodoxen Christen aus Ägypten. Jedes Mal, wenn sie dort Gottesdienst feiern, dann tun sie das in dem bangen Unbehagen, es könnten wieder irgendwelche radikalen Islamisten einen Anschlag auf sie ausüben. Und wer als Kopte unter seinen Landsleuten, also unter Muslimen, Mission treibt, muss buchstäblich um sein Leben fürchten. Auch diese Frau hatte auf ihrem Handgelenk das koptische Kreuz eintätowiert, so wie es üblich ist. Das ist ein Handgelenk eines Mannes. Es ist üblich unter diesen Christen mit ihrer fast 2000-jährigen Tradition. Ja, man braucht Mut, um in einem Land wie Ägypten auf diese Weise als Christ erkannt zu werden. Sofort und unauslöschlich. Aber dieses Kreuz ist mehr als nur ein Zeichen der Zugehörigkeit zu Jesus Christus, nicht nur ein Signal der Treue, die das Kreuz auf sich nimmt und auch schwere Zeiten durchsteht. Dieses typisch koptische Kreuz ist ein Siegeszeichen. Ich gehöre zu dem Herrn der Geschichte. Ich gehöre zu dem Ersten und dem Letzten, dem Lebendigen. In einer solchen koptischen Kirche entdeckte ich ein riesiges Plakat. Und es zeigt die Geschichte dieser Kirche als Versammlung im Thronsaal Gottes. Ganz oben Jesus Christus, neben ihm im typisch orthodoxen Stil Maria als die Gottesmutter. Und dann die Engel und die Heiligen, all die Männer und Frauen, die den Glauben durch die Generationen weitergetragen haben und nun Teil sind des himmlischen Reiches. Und auf der unteren Hälfte steht ein Bibelvers aus dem Hebräerbrief. Und man erkennt die aktuelle Prominenz der koptischen Kirche, Priester und Nonnen, die erst vor kurzem verstorben sind, in der untersten Zeile. Was mich berührt hat, als ich dieses Foto machte, waren die vielen Namen, die irgendwelche Besucher mit schwarzem Filzstift auf das Bild gekritzelt haben. Die allermeisten auf Arabisch, hier auch einige in unserer Schrift. Zunächst dachte ich, was für Flegel, dass sie dieses Plakat einfach beschmieren. Und dann entdeckte ich eine Botschaft, mit der ich jetzt schließen möchte. Wenn schon ein Bild über die Versammlung der Heiligen im himmlischen Thronsaal gemalt wird, dann darf dieses Bild nicht abgeschlossen sein. Da gehören noch viel mehr drauf. Ja, da gehört auch ihr und mein Bild mit drauf. Ihr und mein Name. Und lassen Sie uns in dieser Haltung leben. Wir gehören dazu. Wir gehören zu unserem Herrn. Denn er ist der Erste und der Letzte und der Lebendige. Amen.